Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Abgefahren-Podcasts und heute geht's nach Bella Italia und ich habe einen lieben Gast, das ist der Michael. Hallo Michael.
Hallo Axel, ich grüße dich.
Schön, dass du Zeit für uns hast und mir ein bisschen die Toskana und Italien näher bringen magst. Wer seid ihr denn als Reisegruppe?
Ja, mache ich sehr gerne. Wir als Reisegruppe, das sind also meine Person, dann natürlich meine liebe Frau, die Jackie. Und meistens haben wir unseren kleinen Hund dabei, das ist ein Zwergpinscher, die Kari, auch schon sehr Italien erprobt. Ja, wir drei sind quasi unterwegs. Früher hatten wir unsere Jungs noch dabei. Wir haben vier Jungs, aber die sind mittlerweile in einem Alter, wo die sagen, boah, Italien, voll langweilig, wir bleiben lieber zu Hause.
Okay. Und mit welcher Art von Wohnmobil seid ihr unterwegs?
Ja, also unterwegs sind wir mit einem X-Go oder XGO. Das ist ein italienischer Hersteller. Ich glaube, die werden bei Rimor gebaut, in der Nähe von Siena, auf einer Fiat Ducato-Basis. Ist Baujahr 2019. Ja, ist ein sogenannter Dynamic 69P. Ist ein teilintegrierter, hat ein Hubbett, hat hinten ein Queensbett. Hat also für vier Leute ausreichend Platz. Wir sind ja eh nur zu zweit, also alles super. Ziemlich geräumige Karre und ja, macht Spaß auf jeden Fall.
Okay. Und ihr fahrt gerne nach Italien. Wie kommt es dazu? Gibt es da eine bestimmte Geschichte oder gefällt es euch einfach da in dem Land sehr gut?
Nee, also eine bestimmte Geschichte gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben festgestellt, wir waren schon in Norwegen, auf Island, auf den Färöerinseln und haben festgestellt, dass wir doch den Süden und die Wärme im Süden ganz speziell mögen. Und ja, also wir waren immer schon so ein bisschen Italien-affin und da haben wir das Land für uns entdeckt. Erstmal natürlich auch durchs Essen, klar, Pizza, Pasta und auch sonst. Also die Leute in Italien sind total entspannt und ganz, ganz toller Umgang. Also für uns gibt es eigentlich kein schöneres Reiseland als Italien.
Okay, ja, schön. Ist ja auch ein schönes Land und sympathische Menschen dort. Kann man ja sehr gut nachvollziehen. Würde sagen, lass uns starten mit der Anreise. Bevor wir aber starten, wollte ich noch einen kurzen Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer geben. Wir machen Kapitelmarken oder auch Sprungmarken genannt in die Episode. So, das heißt, wenn Leute sich für bestimmte Themen interessieren, dann ist das kein Problem. Dann kann man auch direkt dahin springen oder wenn man noch was nachhören will, weil einen bestimmte Themen interessierten, dann geht das auch ganz einfach. Michael, wie fahrt ihr denn oder wie fahrt ihr üblicherweise oder wie seid ihr schon nach Italien gefahren? Was ist eure Route? Wieso? Weshalb? Warum?
Ja, auch hier hat uns quasi die Erfahrung gelehrt, was für uns so der beste Weg ist. Wir haben auch schon alles Mögliche ausprobiert, um runterzufahren. Normalerweise fahren wir nach Google Maps und Google Maps sagt in letzter Zeit immer, wir kommen ja aus der Nähe von Hannover, aus dem Großraum, fahrt die A7 komplett runter, Füssen, Grenztunnel und dann Fernpass und dann ein Stück Autobahn, Innsbruck, Brenner und dann seid ihr da. Wir sind auch schon mal die Ostautobahn gefahren, die A9 und dann quasi die A99 nachher um München rum und von da aus dann, also quasi dann rechts abgebogen Richtung Innsbruck und von da aus über den Brenner. Wir sind auch schon die alte Brennerstraße gefahren, also wir haben alle möglichen Routen schon ausprobiert und ja, also am unkompliziertesten, sage ich jetzt mal, und am einfachsten für uns ist einfach wirklich, wenn der Verkehr das herlässt, die A7 komplett runterfahren, dann das Stückchen Fernpass und noch ein kleines Stück Autobahn in Österreich, Innsbruck und dann halt über den Brenner und dann ist man ja im Prinzip auch schon da. 40 Kilometer noch den Brenner runter, dann ist man schon am Gardasee, also das ist so unsere Standardroute und unsere liebste Anfahrt nach Italien eigentlich.
Okay, das führt ja ein Stück durch Österreich, ne? Da braucht man dann ja auf jeden Fall, muss man sich um die Maut kümmern oder sehr viel Geld haben, ist die Alternative. Ja, okay. Alles ignorieren und einfach zahlen, das geht wahrscheinlich auch.
Ja, klar, um die Maut muss man sich halt kümmern. Aber ja, ich sag mal, es gibt ja jetzt in Österreich seit neuestem die Tagesvignette. Man muss ja nicht mehr diese 10-Tages-Vignette kaufen. Man kann auch mit einer Tagesvignette fahren, die ist ein bisschen günstiger als so eine 10-Tages-Vignette, mit der wir meist sowieso nicht hingekommen sind. Wir brauchten dann auf der Rückfahrt immer nochmal extra nochmal eine neue. Und jetzt lösen wir halt auf der Hinfahrt eine Tagesvignette, fahren durch Österreich und auf der Rückfahrt lösen wir die zweite Tagesvignette. Und na gut, die Maut für den Brenner musst du eh bezahlen und die Autobahnmaut in Italien musst du auch bezahlen, zumindest so bis kurz nach Neapel. Wenn du jetzt noch weiter runterfährst in den Süden, da ist dann die Autobahn tatsächlich kostenlos. Aber ja, wenn du jetzt nicht unbedingt die Anreise durch die Schweiz wählst und dir diese Jahresvignette für 43 Euro leistest, dann ja, dann geht das eigentlich.
Gibt's die elektronisch oder muss man die noch so in die Windschutzscheibe bekleben?
Nee, bei der Tagesvignette läuft es tatsächlich so, ich weiß, am Brenner oben zum Beispiel an der Raste steht ein Automat, da kannst du dir die ziehen. Also du kriegst einfach nur einen Ausdruck, da ist ein QR-Code drauf, brauchst nichts mehr ins Auto kleben, in die Windschutzscheibe kleben, musst einfach nur diesen Zettel mitführen, falls dann doch mal eine Kontrolle kommt. Du musst an dem Automaten oder an der Theke, wo du das Ding auch löst, dein Kennzeichen angeben, das steht dann damit drauf. Und dann wirst du halt, denke ich mal, durch diese Kamerasysteme, die die Österreicher auf der Autobahn haben, automatisch erfasst durchs Kennzeichen. Und dann checken die das gegen und dann sehen die, ah, okay, der hat die Maut bezahlt, alles gut. Also im Auto oder in die Scheibe kleben brauchst du tatsächlich nichts mehr.
Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen und dann ab 3,5 Tonnen braucht man ja die Go-Box, glaube ich, da richtig informiert bin.
Ja, stimmt. Also bis 3,5 Tonnen brauchst du die Vignette im Prinzip und alles, was drüber geht, hat dann diese elektronische Box, genau.
Und wenn wir jetzt an die Toskana als Schwerpunkt denken, klar, wenn man die Grenze von Österreich überfährt, dann ist man noch nicht direkt in der Toskana. Welche Ziele liegen so auf dem Weg in die Toskana? Welche Ziele kannst du da empfehlen? Was habt ihr schon besucht?
Ja, das stimmt. Auf dem Weg bis in die Toskana gibt es natürlich jede Menge Ziele, die man so besuchen kann. Natürlich klassisch erstmal Gardasee oder kurz vorm Gardasee kannst du in Südtirol auch schon Halt machen. Brixen, Meran, Bozen, so die Dinger, die relativ nah an der Autobahn liegen. Und dann am Gardasee oder in der Nähe vom Gardasee liegt der Tennosee, ist auch ein schönes Zwischenziel, wo wir schon waren. Oder dann halt ein bisschen weiter südlich kommt Verona oder Parma oder, keine Ahnung, Bologna kann man noch gut halten. Also diese Städte haben wir auch alle schon mitgenommen. Mailand selbst geht auch ganz gut noch auf dem Weg darunter. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wo man sich vor der Toskana noch sozusagen die Beine verdrehen kann.
Und ihr fangt dann meistens eine Route im Norden an und arbeitet euch Richtung Süden vor und eine andere Route zurück. Macht ihr das so ungefähr, oder?
Ja, meistens eigentlich schon. Also wenn wir dann, ich sehe immer zu, dass ich nicht die gleiche Strecke zurückfahre, die wir hingefahren sind. Ich mache ganz gern so Rundkurse, stecke ich mir vorher ab, quasi auf Google Maps. Und so machen wir das eigentlich auch, wenn wir in der Toskana unten sind, fahren wir immer so, weiß ich nicht, also ich habe jetzt keine bestimmte Vorliebe, ob wir gegen Uhrzeigersinn fahren oder entgegengesetzt. Aber ich gucke halt immer so, dass wir quasi im Norden logischerweise anfangen, uns dann in den Süden arbeiten und dann irgendwie langsam wieder hochfahren. Aber halt auf einer anderen Strecke als auf der, die wir hingefahren sind.
Okay. Es gibt ja auf jeden Fall eine Stadt, glaube ich, die liegt auch relativ weit nördlich, die man in der Toskana gesehen haben sollte. Und das, so habe ich allen Empfehlungen entnommen, ist die Stadt Florenz. Habt ihr die auch schon besucht?
Da waren wir selbstverständlich auch. Das ist auch wirklich ganz schön da. Man muss halt wissen, das ist eine große Stadt, da ist viel los. Man muss den Trubel schon mögen. Florenz hat den Vorteil, es hat einen coolen, großen Campingplatz, Camping Village Florenz. Das ist relativ gut gelegen auch. Das ist ein großer Platz, der hat wirklich, also der hat alles, was man braucht. Eine riesen Poolanlage, ein Supermarkt, ein Restaurant und ein sehr großer, diese Village-Plätze sind sehr große, gut ausgestattete Campingplätze. Und von dem, das ist der Vorteil, von dem Village-Platz gibt es einen Radweg, der führt quasi direkt in die Stadt. Aber die bieten auch einen Shuttlebus an. Also wer keine Räder dabei hat oder einen langen Fußmarsch nicht so mag, der kann auch gerne diesen Shuttlebus in Anspruch nehmen. Der bringt dann in die Stadt und holt dann auch wieder ab. Das ist ganz cool gemacht. Und dann von da aus kann man Florenz ganz gut für sich erkunden und entdecken. Also Florenz ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Und wie seid ihr dann oder wie würdest du von Florenz aus weiterfahren? Was sind weitere Ziele da in der Nähe, die du ansteuern würdest oder uns empfehlen würdest zu besuchen?
Ja, also eine unserer ersten Toskana-Touren, die wir gemacht haben, die haben wir auch in Florenz gestartet. Und nach Florenz sind wir dann weitergefahren Richtung Arezzo. Da gibt es nämlich zwischen Florenz und Arezzo gibt es einen kleinen Bauernhof, ein Agriturismo, wie das in Italien genannt wird. Und das ist die Fattoria La Viala. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das bestimmt. Das ist so ein landwirtschaftlicher Bio-Betrieb, der sehr viel Bio-Artikel verkauft. Also Weine und Nudeln und, keine Ahnung, Pasta, Pesto, alles, was es halt da so gibt. Und da fahren wir sehr gerne hin. Da sind wir sehr großer Fan von. Die haben auch einen ganz tollen Stellplatz, direkt am Bauernhof gelegen. Und das ist so von Florenz eigentlich ja unser nächster Anlaufpunkt meistens. Florenz, dann La Viala, wie gesagt, da kann man sich gut mal 1, 2, 3 Tage aufhalten. Da kann man auch so ein Mittagessen, so ein typisch toskanisches Mittagessen buchen. Da sitzt man dann wirklich vor diesem Bauernhof an so einer riesen langen Tafel mit 25, 30 anderen Menschen, wie man das so aus diesen Fotos kennt, so ein langer gedeckter Tisch unter Olivenbäumen. Und dann wird dann da das beste, tollste Essen kredenzt mit Vorspeise und erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, Nachspeise. Also es fängt meistens, glaube ich, um 12 an. Und ja, das ging schon mal wirklich, dass wir dann da irgendwie nachts um 4 immer noch gesessen haben. Also da kann man wirklich Tage und Nächte verbringen.
Okay.
Und von da aus geht es dann meistens, ja, wie gesagt, nach Arezzo. Ist auch eine sehr schöne Altstadt. Haben auch einen tollen Stellplatz. Ja, und von da sind dann eigentlich alle Richtungen offen. Man kann dann weiter nach Siena fahren oder haben wir meistens dann auch gemacht. Oder Perugia, ich glaube, das ist dann auch schon außerhalb der Toskana. Von Arezzo kann man dann auch gut wieder ins Landesinnere fahren, Richtung zum Beispiel San Gimignano oder an die Küste nach Lucca oder Pisa. Das ist ja auch noch alles Toskana. Und da kann man dann auch cool so, also das ist dann schon so eine Rundreise, die man im Prinzip macht. Und so haben wir es eigentlich auch immer gemacht, dass wir dann kreuz und quer durch Toskana getingelt sind und dann am Ende gesehen haben, dass wir wieder hochkommen Richtung Norden, Richtung Gardasee, weil wir dann von da wieder nach Hause fahren.
Also du hast natürlich jetzt schon ein paar Städte genannt, die auch sozusagen auf meiner Liste stehen. Siena war auf jeden Fall eine Stadt. Würdest du auch sagen, dass da ein Besuch lohnt? Ist das ist ja auch eine große Stadt, glaube ich, ist nicht so klein.
Genau. Also Siena ist gefühlt für mich, sage ich mal, ein bisschen kleiner und gemütlicher als Florenz. Kann natürlich sein, dass das nur so ein persönlicher Eindruck von mir ist, aber irgendwie finde ich Siena ein bisschen überschaubarer und nicht so quirlig und alles ein bisschen gemütlicher und ja, weiß ich nicht, hat schon mehr so den Eindruck von so einer wirklich mittelalterlichen toskanischen Stadt. Also Siena ist auf jeden Fall auch eine Reise wert und die haben auch einen ganz tollen Stellplatz. Ich überlege gerade, haben die einen Stellplatz oder einen Campingplatz? Ich glaube, die haben sogar auch einen guten Campingplatz in der Nähe, der auch mit einem Shuttle die Leute in die Altstadt bringt und auch wieder abholt. Also Siena ist neben Florenz natürlich Top 2, wenn man sich immer so die Listen anguckt und ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Sollte man auf jeden Fall, wenn man in Florenz ist, ist es auch nicht so weit, dann kann man Siena sich auch ganz gut mit auf die Liste packen.
Und San Gimignano, ist das diese Stadt mit diesen Geschlechtertürmen? Erinnere ich mich da richtig?
Ja, genau, da erinnerst du dich richtig. Das haben wir so für uns als absolute Lieblingsstadt jetzt auserkoren. Da fahren wir eigentlich auch, naja, nicht immer, aber so gut wie immer, wenn wir da unten in der Gegend sind, schauen wir da vorbei. San Gimignano ist das sogenannte Manhattan der Toskana, weil du schon, wie du richtig sagst, durch diese Geschlechtertürme, das hatten früher, glaube ich, im Mittelalter 77 Stück davon, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, heute sind es noch 7 und das sieht schon verdammt gut aus. Und da gibt es auch in der Nähe einen ganz tollen Campingplatz, den wir anfahren. Von da aus kann man eigentlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad ganz gemütlich in die Altstadt gehen. Gibt es einen guten Weg dahin. Oder die bieten auch wieder einen Busservice an, beziehungsweise der Bus fährt, glaube ich, direkt vor der Tür vom Campingplatz los, fährt in die Altstadt und fährt auch entsprechend wieder zurück. San Gimignano ist auf jeden Fall absolut eine Reise wert. Ist auch eine kleine Stadt, gemütlich, überschaubar, mittelalterlich, liegt auf so einem Hügel, wie man sich das so vorstellt in der Toskana. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Man kann diese oder ein oder zwei dieser Türme kann man besteigen, die sind offen. Kann man hochgehen, hat man nochmal einen super Blick über die ganze, über das ganze Umland, kann weit schauen über die ganzen toskanischen Hügel, hat einen tollen Marktplatz und ja, man kann super essen gehen und unter anderem gibt es da auch diese Eisdiele, diese ganz berühmte von so einem Eisweltmeister. Da ist also, wenn da im Sommer viel los ist, dann eine sehr große Schlange immer vor dieser Eisdiele, weil alle natürlich da ihr Eis essen wollen. Schmeckt auch tatsächlich sehr gut.
Naja, okay. Und
da kann man auf jeden Fall auch also eine Menge Zeit verbringen.
Und von da aus hast du gesagt, also wenn man an die Küste möchte, wenn man dann sehr viel Hinterland hatte, dann könnte man Richtung Pisa weiterfahren und Lucca und so.
Genau.
Kannst du noch was zu den beiden Städten vielleicht noch sagen?
Ja, kann ich auch. Also wir waren in beiden Städten schon. Lucca ist natürlich, liegt jetzt nicht direkt an der Küste, so ein paar Kilometer noch im Inland, aber ist auch so eine typisch toskanisch-mittelalterliche Stadt. Liegt jetzt nicht auf einem Hügel, aber Lucca hat das den Vorteil oder das Merkmal, sage ich mal. Es ist umgeben von einer Stadtmauer, die ist noch, glaube ich, komplett erhalten. Und diese Stadtmauer ist sehr, sehr mächtig, sehr breit und sehr groß. Und auf dieser Stadtmauer oben ist ein großer Weg angelegt, der führt einmal wirklich komplett um die Stadt. Und da ist also, das ist wie eine Fahrradautobahn, sage ich immer. Da ist also kompletter Fahrradverkehr, weil jeder, der mit dem Fahrrad unterwegs ist und da in Lucca ist, der geht natürlich auf diese Stadtmauer und will einmal um die Stadt fahren. Dementsprechend viel ist da los, gerade am Wochenende auch, die ganzen Spaziergänger. Ja, Lucca ist auch absolut sehenswert, altstadtmäßig, mittelalterlich, kleine Plätze, schöne Märkte, kleine Cafés, auch absolut sehenswert, ganz tolle Stadt. Und wie gesagt, auch einen ziemlich nahen Stellplatz, wo man dann zu Fuß oder glaube ich auch, weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube auch mit dem Bus in die Stadt kommen kann, aber es ist alles immer so angelegt, das ist in Italien überhaupt sehr cool, finde ich, bei den ganzen Sehenswürdigkeiten oder bei den ganzen hübschen Städten, die man sich so rauspickt, sind meistens direkt in der Nähe, entweder direkt in der Stadt irgendwelche Stellplätze oder direkt in der Nähe gleich anliegend irgendwelche Campingplätze. Also man hat nie wirklich weite Wege, um jetzt zu den Sehenswürdigkeiten zu kommen. Das ist in Italien, finde ich, ganz generell ganz, ganz gut gelöst.
Schön. Ja. Und dann könnte man von Lucca aus nach Pisa fahren. Wie weit ist das in etwa? Das ist ja auch noch relativ weit nördlich, Pisa, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Ja, das stimmt. Von Lucca nach Pisa, ja, gute Frage. Müsste ich jetzt auch mal befragen, aber das kann nicht sehr weit sein. Also vielleicht 1-2 Stunden oder so, dann ist man mit Sicherheit von Lucca nach Pisa gefahren. Und Pisa hat halt den Vorteil, zum einen sehr, sehr bekannte Altstadt halt durch den Turm, den Dom und so weiter. Aber hat auch den anderen Vorteil noch, und das liegt ja jetzt schon dann mehr oder weniger direkt am Meer, gibt da die Marina di Pisa, also diesen Strandabschnitt. Man hat also beides. Man hat die Altstadt mit dem schiefen Turm und dem Dom und den ganzen Sehenswürdigkeiten, die man so kennt. Man kann aber auch halt, wenn man Pisa besucht, quasi sagen, dass man direkt am Meer da steht und das Meer besucht. Der Strandabschnitt, der ist so, also den wir da gesehen haben, ich glaube den, ich weiß gar nicht mehr, wie man den nennt, aber der ist so komplett weiß mit weißen Kieselsteinen. Sieht schon sehr krass aus. Hat auch eine schöne Promenade, einen schönen Hafen, also da kann man auch gut Zeit verbringen und ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Pisa ist allerdings auch wieder ähnlich wie Florenz natürlich sehr touristisch, zu den Hauptzeiten im Sommer sehr überlaufen, sehr voll, da muss man sich im Klaren sein. Also solche Städte sind meistens auch, haben wir dann gemerkt, eher was gerade so die großen Dinger, Florenz, Siena, Pisa, diese Hotspots, gucken wir uns eigentlich nur noch an in der Nebensaison, sprich also der Vorsaison jetzt so März, April um Ostern rum oder nachher in der Nachsaison September, Oktober, wenn nicht mehr allzu viel los ist, dann ist das wesentlich angenehmer da.
Ja, wir werden ja dieses Jahr in der, wie du so schön gesagt hast, in der absoluten Hauptsaison unterwegs sein. Dann werden wir mal gucken, wie viele von diesen Städten sozusagen man dann schafft, weil ich sag mal, es soll ja am Ende auch noch ein Urlaub sein. Genau, okay. Und die Küste, gibt es weitere Orte an der Küste, wenn wir jetzt schon mal an der Küste angekommen sind, die wir besuchen sollten, wo du sagen würdest, das wäre noch ein Ort an der Küste, da solltest du mal hingehen?
Ja, also direkt an der Küste, man kann natürlich Livorno noch ganz gut mit einbinden, das liegt auch an der Küste ist auch eine hübsche Stadt, die man sich auf jeden Fall angucken kann. Es geht eigentlich, also wenn man den Küstenstreifen da runterfährt oder hochfährt, ist eigentlich alles ganz schön, wie das Italien eigentlich so an sich hat. Gibt eigentlich kaum Ecken, jetzt sage ich mal, wo man sagt, boah, ist das hässlich hier. Haben wir zumindest so noch nicht festgestellt. Eine ganz coole Ecke ist, ich überlege gerade, wie es heißt, Florentina oder Fiorentina, so die Nähe von Piombino, da gehen die Fähren rüber nach Elba. Das soll auch ganz hübsch sein, da haben wir es noch nicht so richtig hingeschafft, da steht auf jeden Fall noch auf unserer Liste. Ist so eine Halbinsel, ist aber auch, glaube ich, gar nicht mehr Toskana, ich weiß es gar nicht. Ja, dann auf jeden Fall, Pisa hatten wir schon. Was dann noch da oben ist, ist La Spezia bzw. Cinque Terre. Das ist auch so ein touristisches Ziel, diese fünf Dörfer, die da halt an der Küste liegen. Das ist vielleicht nochmal so ein Thema für sich. Also da braucht man wirklich Zeit. Da gibt es auch einen coolen Stellplatz. Ich glaube, in La Spezia ist der. Von da aus kann man dann ganz gut einen Zug erreichen. Da gibt es einen Bahnhof in dem Ort und da gibt es dann so ein spezielles Ticket. So ein Cinque Terre-Ticket, glaube ich, wo man dann mit dem Zug hin und her fahren kann zwischen diesen fünf Dörfern, weil mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil ist das katastrophal. Das sind sehr enge Straßen, sehr kleine Straßen und ich glaube, es gibt auch nicht in jedem Ort da irgendwie Stellplätze. Ich glaube, es gibt sogar nur in La Spezia oder La Spezia einen Platz. Und da kann man ganz gut stehen und von da aus kann man das dann erkunden. Das sind also so die Highlights, würde ich sagen, da an der Küste.
Okay. Ja, ich wollte die Frage tatsächlich stellen, ob ihr schon auf Elba wart. Das war auch von einer Bekannten eine Empfehlung. Wenn ihr sowieso da seid, dann fahrt doch mal nach Elba rüber. Aber wenn ihr da noch nicht wart, dann ist die Frage natürlich unsinnig. Könnte man auf jeden Fall machen, passt auf jeden Fall geografisch, ne? Da
hinzufahren. Ja, auf jeden Fall, ja. Haben wir auch noch vor. Was mir gerade noch einfällt, ist eine Sache, und zwar, es gibt noch einen Ort an der Küste. Ich habe gerade gesucht, wie er heißt, jetzt ist mir wieder eingefallen. Das ist Castiglioncello, heißt der. Und zwar gibt es da diesen sogenannten Spiagge Bianche. Das ist so ein ganz karibisch weißer Sandstrand. Den sieht man sogar, wenn man Google Maps aufmacht, aus dem All. Also der sieht wirklich ganz türkis-hellblaues Wasser und weißer Sandstrand. Und der ist ganz bekannt da in dieser Ecke. Das entsteht, oder diese Farbe vom Wasser entsteht, weil in der Nähe ist eine Soda-Fabrik. Die bleicht das Wasser quasi. Das wird das dann so hellblau. Und das ist ein ganz cooles Schauspiel. Da sind sogar die Einheimischen immer ziemlich stark vertreten, die Italiener, und sind da am Strand unterwegs und baden da in dem Wasser. Das ist auch ganz cool, weil das Wasser, was da reinkommt von diesem Soda-Werk, ist jetzt irgendwie nicht, haben wir uns sagen lassen, ich hoffe, es stimmt auch, ist jetzt nicht irgendwie nicht schädlich oder giftig, aber hat halt den tollen Effekt, dass es sehr warm ist. Also da kann man auch jetzt in der Nebensaison, wenn das Wasser im Meer eigentlich noch nicht so zum Baden einlädt, kann man da ganz gut hingehen, weil das Wasser, was da aus dieser Fabrik rauskommt, ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, 30, 40 Grad warm bestimmt und hat halt zur Folge, dass dieser Strandabschnitt da immer relativ warmes Wasser hat und auch noch toll aussieht. Ja, und da ganz in der Nähe haben wir so ein Agriturismo oder Agricampeggio für uns entdeckt. Der heißt, glaube ich, De Santis, wenn ich mich richtig erinnere. Der liegt so ein bisschen im Landesinnere, ist aber dann mit dem Fahrrad oder auch mit einem längeren Fußmarsch, ich sage mal so halbe, dreiviertel Stunde zu Fuß, kann man ruhig mal, so machen wir das immer, kann man ruhig mal laufen. Und dann ist man da von diesem Agricampeggio am Strand. Und der, ähnlich wie diese Agriturismo oder diese Fattoria La Viala da in der Nähe von Arezzo, so ist das da bei dem auch gehalten. Also da kann man sich ein ganz tolles Essen buchen. Dann kochen die dafür ein, dann sitzt man da unter den Olivenbäumen und wird bekocht und betüdelt und hat direkt den Stellplatz dabei und ja, steht am Meer im Prinzip. Ist auch eine ganz tolle Ecke.
Von an dem Küstenabschnitt relativ weit im Süden der Toskana, ich glaube sogar einer der südlichsten Teile der Toskana, wobei wir das jetzt geografisch auch nicht so total eng hier sehen müssen für den Podcast, glaube ich, gibt es ja auch so einen Nationalpark, die Maremma. Das ist ja so ein Naturschutzgebiet, so ein großes, wo es auch so die letzten Cowboys Italiens gibt und sowas. Habt ihr das auch schon besucht?
Ja, das haben wir auch schon besucht tatsächlich. Und zwar ist meine Frau ganz großer Fan von diesen Flamingo-Standorten. Und da, wie du schon sagst, in der Maremma, beziehungsweise noch ein bisschen weiter südlicher, glaube ich, also in der Maremma selber waren wir, glaube ich, noch nicht so wirklich. Nee, ich glaube nicht. Wir waren eher noch ein bisschen südlicher. Das nennt sich dann, das ist, glaube ich, noch ein anderer Nationalpark. Und zwar in Orbetello. Das ist auch wieder so eine Halbinsel. Und da gibt's auf dieser Landzunge, die die Halbinsel quasi mit dem Festland verbindet, gibt's einen tollen Campingplatz. Und von da aus kann man halt diesen Nationalpark erkunden, im Fahrrad, wie auch immer. Und da gibt's auch Möglichkeiten. Und da gibt's wie nennt man das? Diese Buchten und diese kleinen Seen, die es da gibt. Und da gibt es die Möglichkeit, auch Flamingos tatsächlich zu entdecken.
Okay, das ist ja auch nochmal ein spannender Punkt, ja. Wenn wir jetzt die Küste so ein bisschen verlassen, denn ich vermute fast, dass in der Hauptsaison ohne Vorbuchung die Küste vielleicht auch eine Herausforderung sein kann, wenn man da mit einem Wohnmobil unterkommen will.
Das denke ich auch, ja.
Dann vielleicht noch mal ein bisschen wieder ins Landesinnere kommen. Welche Sachen können wir denn da empfehlen? Beziehungsweise es gibt ja dieses absolute Standardbild, dass es so eine Zypressenallee gibt, die durch so eine hügelige Landschaft führt. Und am Ende der Zypressenallee steht halt so eine Villa oder so auf so einem Bauernhof oder eine Villa oben auf so einem Hügel obendrauf. Das ist ja das klassische Bild. Natürlich noch ein bisschen Nebel und Sonnenaufgang oder so. Wo müssten wir denn da hin, damit wir das dann auch fotografieren können und für unseren Instagram-Feed nutzen?
Ja, genau. Diese Ecke haben wir natürlich auch gesucht und tatsächlich gefunden. Es ist ein bisschen südlicher von oder südöstlich von Siena. Dieses Hauptgebiet, sage ich mal, nennt sich das Val d'Orchia oder das Orchia-Tal. Es ist in der Nähe von Pienza zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Agriturismos in diesem Tal, also Bauernhöfe, wo man die auch Stellplätze anbieten, wo man super stehen kann. Und dann muss man eigentlich gucken, dass man von da aus dann auch immer irgendwie zu den Sehenswürdigkeiten hinkommt, weil es ist dann schon sehr, sehr gestreut und sehr verteilt. Also man tut da gut, wenn man Fahrräder dabei hat oder vielleicht sogar viele reisen ja auch mit Roller oder wie auch immer. Und in diesem Orchia-Tal oder Val d'Orchia, da gibt es dann wirklich diese, wie man sie von Instagram kennt, diese Zypressenalleen und diese Bauernhöfe auf den kleinen Hügeln und die Sonnenuntergänge, und das kann man alles da wirklich super finden. Und da gibt es auch ganz viele kleine, wirklich mittelalterliche Städte, zum Beispiel Montepulciein, die liegen alle da so in der Gegend. Das sind alles so Mittelalterstädte auf kleinen Hügeln, die da wirklich genau so ins Bild passen, wie man sich das immer so vorstellt.
Du hast ja schon gesagt, also Italien zur Hauptsaison kann auch voll sein. Wir werden im Juli unterwegs sein. Ich bin ja so auf euch gekommen oder auf dich gekommen, weil ihr da schon mal Fotos gepostet habt, auch von diesen Agriturismo-Sachen oder Agri-Campeggios. Ist das denn im Hinterland zumindest möglich, dass man, ohne dass man alles minutiös vorgebucht hat, dann in solchen Bereichen, wie wir sie gerade haben, also im Inneren, im Landesinneren, ist das eine realistische Sache, dass man da unterkommen kann?
Ja, also ich würde generell in der Hauptsaison, jetzt sage ich mal so Juni, Juli, August, machen wir es auch immer so, wir sind ja auch schon ab und zu mal in dieser Zeit unterwegs, so ist ja nicht, dass wir dann am Tag vorher meistens irgendwie telefonisch, oder viele bieten es ja auch per WhatsApp direkt an oder per E-Mail, per Chat oder wie auch immer, die Plätze, wo wir dann am nächsten Tag hinfahren wollen, dass wir die kurz kontaktieren und dann doch mal vorsichtshalber nachfragen, wie sieht es denn bei euch aus, seid ihr voll, habt ihr noch Platz? Aber gerade so im Hinterland, wie du eben schon sagtest, ist meistens wirklich noch so, dass die sagen, ja, kein Problem, kommt vorbei, wir haben noch Plätze frei. Wenn es dann natürlich so um die Hotspots geht, ich denke mal, Florenz wirst du nie erleben, dass der Camping Village in Florenz sagt, wir sind ausgebucht, weil ich glaube, die haben, weiß ich nicht, gefühlt 1000 Stellplätze da, keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich nie voll sein, aber auch da musst du gucken. In der Hauptsaison bietet sich, oder ist es eigentlich immer ratsam, dass man vorher irgendwie Kontakt aufnimmt, anruft, nachfragt. Und bevor man da irgendwie in der Pampa vor verschlossener Tür steht, das hatten wir auch schon mal, da sind wir abends irgendwo hingefahren, weil wir dachten, ja, da kriegen wir mit Sicherheit noch einen Platz. Ja, Pustekuchen, als wir da waren, war das Ding komplett voll, und dann waren wir wirklich in der Pampa, ringsrum war nichts mehr, und dann sind wir da im Dunkeln durch Italien geirrt und haben noch irgendwelche Plätze gesucht. Aber das kann auch schon mal vorkommen. Weil wir sind jetzt nicht so die, muss ich dazu sagen, nicht so die Freisteher, dass wir sagen, auch hier ist ein kleines Eckchen, wo wir uns mal über Nacht hinstellen können. Das machen wir eigentlich weniger. Wir nehmen, wenn schon, dann immer diese Stellplätze oder diese Arias Sosta Camper, wie die heißen, in den Städten, diese ausgewiesenen Parkplätze für Camping, für Wohnmobile und Campingwagen. Aber die muss man dann halt auf die Schnelle und im Dunkeln und überhaupt erstmal so schnell finden.
Das habe ich auch schon gesehen, dass es das sehr häufig gibt, auch an kleineren Städten, dass die also ähnlich wie in Frankreich sehr, sehr viele kleine Stellplätze haben, die dann gar nicht so selten auch tatsächlich kostenlos sind. Das sind dann wahrscheinlich eher so kleinere Parkplätze, also es ist jetzt nichts Besonderes, aber eben trotzdem vorhanden und auch dann oft kostenlos, habe ich gesehen.
Ja, genau. Also in der Regel, wie du schon sagst, sind die wirklich teilweise kostenlos, gerade wenn das so von Kommunen irgendwelche Parkplätze sind. Und die sind auch gar nicht mal so schlecht, sage ich mal. Die haben eigentlich größtenteils alle eine faire Entsorgung. Also man kriegt immer irgendwie Wasser oder kann Grauwasser wegbringen. Viele haben auch einen Anschluss, dass du die WC-Toilette, die Chemietoilette entsorgen kannst. Ja, und wenn es dann halt mal 5 € oder 10 € die Nacht kostet auf so einem Stellplatz, dann hast du aber meistens auch schon das Angebot, dass du Strom dabei hast. Also dann ist es wirklich schon ein komplett ausgestatteter Stellplatz. Wir hatten jetzt zuletzt einen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wo das war. Das war jedenfalls auch so ein kleiner kommunaler Platz, ganz gemütlich angelegt. Da hast du auch einen tollen Blick übers Umland und auf die Altstadt. Hast super gestanden, sicher gestanden, der war von der Schranke gesichert, der Platz, videoüberwacht sind die meist sowieso alle. Und du hattest auch eine Versorgung, eine Entsorgung, hast WCs am Platz, hat Strom am Platz. Und wir haben, glaube ich, 8 € bezahlt oder so für die Nacht. Also das hast du ganz oft in Italien. Kleine, günstige Übernachtungsmöglichkeiten.
Die Campingplätze sind ja in Italien durchaus preislich gehoben eher angesiedelt, ne? Also nicht unbedingt, also ein vergleichbarer Platz würde in Deutschland eher weniger kosten, sag ich mal. Also da ist es ja nicht unbedingt so das günstigste, ein italienischer Campingplatz. Jedenfalls so meine Erfahrung.
Ja, das stimmt. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht. Kommt natürlich auch da wieder drauf an, wo du hinfährst. Ne? Wenn du jetzt natürlich so einen Hotspot nimmst wie Florenz oder Siena, da sind die Plätze dann auch entsprechend teurer, logisch. Bieten natürlich auch relativ viel für ihr Geld, weil gerade so ein, wenn du diese Kette nimmst, diese Camping Village, die haben meistens immer alle eine Poollandschaft und Restaurants und Shops und hast du nicht gesehen, Shuttle-Service, das lassen die sich natürlich auch bezahlen. Da kriegst du dann also für 25 € kaum irgendwie eine Nacht. Das kostet dann schon mal 40 oder 50 € in der Hauptsaison. Das kann dir aber auch durchaus bei Agri-Campeggios oder Agri-Camping oder Agriturismo-Plätzen passieren. Da gibt es zum Beispiel am Gardasee einen, der ist sehr schön, der hat auch einen Pool und der hat auch allen möglichen Service. Und da stehst du auch die Nacht, glaube ich, mal ganz schnell 40, 45 Euro. Also da gibt es nach oben wahrscheinlich keine Grenzen. Wir gucken immer, dass wir so, wenn wir auf den normalen, in Anführungszeichen normalen kleinen Campingplätzen oder Stellplätzen stehen, dann ist so das Teuerste, was wir bezahlen, ich sag mal, das hält sich irgendwo zwischen 25 € und 30 € die Nacht, hält sich das die Waage.
Das ist ja vielleicht auch ein kleiner Unterschied zu dem, was wir vielleicht hier so als Bauernhofcamping kennen. Also jedenfalls habe ich in Deutschland noch nie auf einem Bauernhof gestanden, wo dann ein Pool mit inkludiert war. Sondern das ist ja das Land, das, sagen wir mal, das deutsche Landvergnügen oder alle Varianten, die es davon gibt. Das ist ja eher ein Platz, den die überhaben und mal schöner, mal weniger schön, steht man dann da irgendwo auf einem Stück Wiese und die haben dann üblicherweise ja auch gar nichts. Ich habe herausgefunden, das hattest du auch mir mal geschrieben, dass es eben in Italien dieses Agri-Camper gibt, wo ist ja so vergleichbar ist. Das ist ja auch so eine Jahresmitgliedschaft. Man braucht kein Buch, sondern es geht über eine App, kostet 35 €. Das ist, glaube ich, auch ähnlich vergleichbar mit dem deutschen Landvergnügen. Habt ihr das schon mal genutzt, dieses Agri-Camper?
Nee, wir haben es tatsächlich noch nicht selber genutzt. Wir wissen, dass es das gibt, aber wir gucken eigentlich immer, weil diese ganzen Agriturismo- und Agri-Camper-Plätze werden ja mittlerweile auch auf Google Maps angezeigt. Und wir gucken immer, dass wir die so frei außerhalb der Nutzung dieser App finden. Und dann rufen wir da an. Und ja, meistens ist es auch so, dass die einfach sagen, wir müssen nicht Mitglied sein oder ihr müsst nicht diese App nutzen. Vielleicht bezahlen wir dann letztendlich 5 € mehr, keine Ahnung, aber man kann da auf jeden Fall vorbeikommen und kann dann da genauso stehen wie alle anderen auch. Es sind meistens auch so Wiesen oder ganz simple, einfache Stellplätze, wie man das vielleicht vom Landvergnügen auch kennt. Es gibt natürlich auch so eine Agri-Tourismo-Dinger oder Agri-Camper, Plätze, die keinen Pool haben und wo du keinen Strom hast und keine Entsorgungsmöglichkeiten. Gerade auch so im Hinterland wird das ganz oft angeboten, dass der Bauernhof dir einfach nur eine Wiese zur Verfügung stellt. Und dann ist da auch letztendlich so in der näheren Umgebung, sage ich mal, so im Umkreis von 1, 2, 3 Kilometern, ist jetzt wirklich nicht wirklich irgendwie eine Sehenswürdigkeit. Dann stehst du da wirklich in der Pampa, sage ich mal in Anführungszeichen, hast natürlich absolute Ruhe und stehst dann halt da auf einer Wiese, auf so einem Bauernhof, wie du es hier vom Landvergnügen vielleicht auch kennst, und genießt die Ruhe mehr oder weniger, weil ringsherum ist dann halt nicht wirklich
Trubel. Das ist ja auch schön, wenn man dann die Abwechslung hat zu Florenz. Ich habe ein bisschen recherchiert, was dieses Agri-Camper vielleicht vom Landvergnügen unterscheidet. Jetzt muss ich sagen, das ändert sich natürlich auch immer wieder, das Landvergnügen. Ich bin da, ja. Hab das nicht mehr. Aber bei uns sind es ja immer maximal 3 Plätze. Die haben da bis zu 5 Plätze. Dann ist es ähnlich wie beim Landvergnügen. Man kann kostenlos eine Nacht stehen. Das Kaufen von Produkten ist quasi gewünscht. Ja, also es ist nicht Pflicht, aber ja. Man kann dann weitere Übernachtungen mit dem Gastgeber abstimmen. Das ist ja manchmal ein bisschen blöd beim Landvergnügen, dass man immer nur eine Nacht bleiben kann. Es gibt, wie gesagt, diese App und in der App kann man bis zu 7 Tage vorher auch buchen. Das ist etwas, was ich von Landvergnügen bisher so nicht kenne oder kannte. Das fand ich immer sehr nervig, dass man da 1000 Leute durchtelefonieren musste, die dann auch schon total genervt waren, weil man der 748. ist, der anruft. Und dann kriegt man wohl auf die Buchung auch eine Bestätigung per Mail, sodass man dann auch weiß, dass man dann da auch übernachten kann. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Es hat natürlich auch Nachteile. Also in Frankreich kann man ja zum Beispiel das nicht buchen, kann man einfach hinfahren. Genau. Also das ist aber so der Modus, den es da gibt. Und wenn einen das interessiert, Link ist natürlich in den Shownotes, es gibt so einen Demo-Modus von dieser App, so dass man sich mal Gegenden angucken kann. Die Zoom-Stufe ist quasi begrenzt im Demo-Modus. Das heißt, man kommt nur in eine grobe Zoom-Stufe, weiß also jetzt nicht genau, wo die Sachen liegen. Das macht ja auch Sinn aus Sicht der App. So dass man dann aber mal gucken kann, das und das Gebiet will ich bereisen. Sind denn da überhaupt Agri-Camper-Sachen vorhanden? Lohnt sich das überhaupt für mich? Das kann man da gar nicht sehr gut dran sehen. Ja.
Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Aber wir machen es auch oft so, da habe ich festgestellt, dass die Kommunikation da in Italien mit den Plätzen eigentlich super funktioniert immer. Die sind da recht unkompliziert. Und viele, die, wenn man über Google Maps sich die raussucht, die dann auch eine Website verlinkt haben oder so, die bieten dann ganz oft an, dass man direkt mit denen per WhatsApp in Verbindung tritt. Und dass man dann direkt irgendwelche Nachrichten hin und her schreibt und anrufen kann und das eigentlich alles super, wirklich super unkompliziert. Wir machen es ganz oft so, dass wir per WhatsApp mit den Plätzen kommunizieren und dann sagen, pass auf, wir sind morgen um 8 in der Gegend, können wir vorbeikommen, passt das bei euch? Und dann kriegt man in der Regel auch in wenigen Minuten gleich eine Antwort. Entweder wir sind voll oder klar, kein Problem, kommt vorbei. Oder viele schreiben dann auch gleich, ja, wir sind voll, aber hier 2 Meter weiter ist der und der Platz, da könnt ihr auch super stehen. Also das ist da eigentlich alles überhaupt kein Problem.
Ja, schön, dass das so unkompliziert ist. Wir wollen nämlich auch dieses Jahr nichts vorreservieren irgendwie, sondern wollen das auch spontan halten. Weil wenn es einem irgendwo gut gefällt, ist ja immer blöd, wenn man dann weiter muss, nur weil man irgendwie für nächste Woche Mittwoch irgendwas irgendwo reserviert hat, ne? Ich habe verstanden, ihr nutzt im Prinzip dann auch in der Google-Suche, dass ihr da nach Agri Campeggio oder Agri Turismo sucht, um euch das dann anzeigen zu lassen in der Google Map?
Ja, genau. Also wir nutzen eigentlich ganz viel Google Maps, sowohl zum Navigieren vom Camper. Wir haben jetzt irgendwie nicht kein spezielles Wohnmobil-Navigationssystem. Wir fahren ganz viel mit Google Maps. Das führt einen manchmal auch ziemlich abenteuerlich durch die Gegend und man fährt ganz merkwürdige Straßen entlang, aber das ist ja auch manchmal ganz lustig sein. Und das nutzen wir auch tatsächlich ganz häufig zur Suche von den Plätzen. Man kann, wenn man bei Google Maps Agriturismo oder zum Beispiel dieses Aria Sosta Camper eingibt, dann werden einem wirklich speziell für Wohnmobile die Stellplätze und diese kommunalen Plätze angezeigt, auch in den Städten. Da kann man ganz gut suchen und dann kann man natürlich auch über die Satellitenbildfunktion ganz gut reinzoomen und kann gucken, wie sieht's da aus. Und man hat dann auch gleich Rezensionen dabei, wo die Leute dann schreiben, super Platz oder absolut grottig, fahrt ihr bloß nicht hin. Also da kann man sich dann schon ganz gut die Plätze selektieren.
Und gibt es da eine Sprachbarriere, wenn ihr da jetzt bei den Plätzen anruft oder sprecht ihr beide gut Italienisch? Das wäre natürlich auch eine Variante wahrscheinlich.
Ja, das wäre ein Traum, aber so, wir sprechen, sage ich mal, das typische italienische Vokabular, was jeder so drauf hat vielleicht. Grazie mille und buongiorno, buonasera, das war's dann auch schon. Nein, ein bisschen mehr können wir schon, aber grundsätzlich ist die Kommunikation mit den Italienern total, absolut kein Problem. Die meisten sprechen doch ganz gut Englisch, muss man sagen. Absolut kein Thema. Und wenn man jetzt natürlich wirklich irgendwo im hintersten Hinterland sich aufhält oder wir haben gemerkt, je südlicher man kommt, wenn man jetzt ganz unten ist, zum Beispiel Kalabrien, da kann es dann schon mal passieren, dass man auf einen Platz trifft, wo die Leute wirklich kein Englisch sprechen, sondern nur Italienisch. Aber auch da kommt man dann irgendwie mit Händen und Füßen, kommt man sowieso immer weiter. Und man kann ja dann auch wieder den Google-Übersetzer ganz gut nutzen, der dann von Deutsch ins Italienische zum Beispiel übersetzt. Das klappt dann da auch wieder ganz gut. Also Kommunikation war eigentlich bisher kein Problem. Das klappt immer irgendwie super.
Okay, muss man keine Angst haben, da mal anzurufen und dann nicht weiterzukommen?
Nee, überhaupt nicht.
Okay, schön. Ja gut, wir haben gerade schon das ganze Thema Camping im Prinzip und Stellplätze übernachten abgehandelt. Du hast manchmal gesagt, man kann Fahrräder mitnehmen oder man fährt mit dem Bus. Wie würdest du denn sagen, lohnt sich das, Fahrräder mitzunehmen, oder ist das eher selten, dass man sie benutzen mag, oder wie ist es bei euch?
Ja, bei uns ist es eigentlich so, dass wir, bevor wir losfahren, immer sagen, boah, jetzt heute, diesmal nehmen wir aber die Räder wieder mit, und dann packen wir sie eigentlich immer ein. Ja, und dann vor Ort, so also in unseren 10-12 Tagen, dann fahren wir vielleicht zweimal Fahrrad. Haben ist besser als brauchen, sage ich immer. Wenn man sie dabei hat, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und gerade im Hinterland, jetzt zum Beispiel am Beispiel von San Gimignano, könnte man super, oder auch Florenz, da der Radweg ja vom Campingplatz direkt in die Altstadt führt, ist man mit dem Fahrrad eigentlich super aufgestellt. Wenn man sie hat, man hat natürlich auch an den großen Plätzen ganz oft jetzt auch schon die Möglichkeit, dass man sich Fahrräder leihen kann. Das gibt es natürlich auch. Aber wie gesagt, wenn man sie dabei hat, ist man auf der sicheren Seite. Ist man mobiler. Viele haben ja auch einen Roller dabei oder irgendwelche E-Scooter oder sonstiges. Wenn man halt jetzt, wir haben natürlich einen Hund dabei. Meine Frau hat an ihrem Fahrrad vorne so ein Hundekörbchen, wo der Kleine drin sitzt. Und das geht dann auch immer ganz gut.
Ja.
Aber man kann natürlich dann solche Wege, wenn man vom Platz irgendwie in die Altstadt geht und eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs ist, kann man auch immer ganz gut nutzen, um mal halt eine Gassi-Runde zu machen oder wie auch immer. Und wir haben die Räder eigentlich grundsätzlich immer in der Heckgarage. Falls wir sie dann doch mal brauchen, wenn wir sie dann halt nicht brauchen, ist auch egal, aber wir haben sie eigentlich immer dabei.
Ja, ich hatte jetzt so ein bisschen überlegt, wir müssen dann ja 5 Fahrräder mitnehmen, ob man 5 mitnimmt oder vielleicht nur 2, so. Aber dann, wenn du das so empfiehlst, dass man es auch an vielen Stellen benutzen kann, dann werde ich wahrscheinlich 5 mitnehmen.
Ist natürlich auch eine Frage des Platzangebotes. Also 5 Räder würden wir gar nicht unterkriegen. Wir hatten zwischenzeitlich auch mal uns so kleine Klappfahrräder organisiert. Die haben wir auch immer noch, aber die nehmen wir selten mit. Einfach nur aus dem Grund, weil wir den Hund da irgendwie nicht so gut dran unterkriegen. Deswegen haben wir haben 2 Mountainbikes, auch keine E-Bikes, sondern ganz normale. Und die sind halt doch schon ein bisschen größer und stabiler. Und gerade der Lenker, kann man gut ein Hundekörbchen installieren. Und das ist halt so unser Hauptgrund. Sonst würden wir wahrscheinlich auch immer nur die kleinen Klappfahrräder am Start haben, weil mit denen kommst du auch super von A nach B. Und die haben halt den Vorteil, dass sie nicht so viel Platz wegnehmen und nicht so schwer sind. Aber halt durch den Hund sind wir mit unseren beiden Mountainbikes unterwegs. Und naja, ist halt doch ein bisschen bequemer und man kann schneller damit fahren. Und ja, eigentlich alles super.
Ja gut, ich sag mal, das Thema, wie wir die verstauen, das haben wir natürlich schon gelöst. Aber manchmal ärgert man sich natürlich schon, wenn man die mitschleppt und dann so quasi gar nicht benutzt. Das war so ein bisschen so die Frage, ist es vielleicht so bergig, dass man mit normalen Fahrrädern als normal Trainierter quasi da vielleicht dann auch gar nicht die Fahrräder nutzt. Aber wenn es zum Beispiel für Florenz praktisch ist und so, das haben wir natürlich auch schon öfter sowas in der Richtung gemacht. Ja. Ich habe mir noch überlegt, was vielleicht noch immer ganz interessant ist, ist das Thema, welche Änderungen gibt es denn so Richtung Straßenverkehr? Weil wir sind ja mit einem Wohnmobil unterwegs, und bereitest du dich da auf bestimmte Sachen vor, wenn du nach Italien fährst? Oder was beachtest du besonders? Was ist dir da im Gedächtnis geblieben?
Ja, ich muss zu meiner Schande zugeben, dass ich mir eigentlich gar nicht vorbereite. Wir steigen ein und fahren los. Das ist so unsere Vorbereitung. Und alles, was dann halt auf uns zukommt, das kommt dann auf uns zu. Aber im Großen und Ganzen ist das in Italien eigentlich auch wieder ganz unkompliziert. Man muss nur so ein paar Sachen beachten, die man im Laufe der Zeit oder die wir im Laufe der Zeit jetzt auch so für uns festgestellt haben. Es gibt da so spezielle, gerade in den in den Großstädten, sage ich jetzt mal, wie Florenz oder Siena oder Pisa, so spezielle Zonen. Die sind ganz unspektakulär durch Schilder gekennzeichnet. Das sind diese, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, Traffic Limitata, irgendwie so.
ZTL.
So, ja, genau, so
ja, genau,
spezielle Zonen.
Die heißen ZTL.
Ja, genau. Mhm. Und da steht halt immer nur ein kleines Schild, da muss man wirklich drauf achten. Wenn man das halt übersieht, dann kann das manchmal sehr teuer werden. Gott sei Dank hatten wir diesen Fall noch nicht, toi, toi, toi. Aber Bekannte von uns sind öfter schon mal in diese Zonen reingefahren und das wird dann per Kamera sind die überwacht und dann wird das Kennzeichen gescannt und dann, wenn man dann wieder zu Hause ist, kriegt man irgendwie nach 2, 3, 4, 5 Wochen einen Brief, Post aus Italien, wo dann drin stand, ja, sie sind da und da in diese limitierte Verkehrszone eingefahren mit ihrem Wohnmobil und das kostet dann schon mal so den einen oder anderen 100-Euro-Schein. Kann also ein teurer Spaß sein. Da muss man vielleicht ein bisschen drauf achten und gerade wenn man auch vielleicht so eine spezielle Navigationssoftware an Bord hat, dann weiß die das meistens auch, dann leitet die auch einen da gar nicht erst in die Richtung. Aber wenn man zum Beispiel mit Google Maps unterwegs ist, so wie wir das sind, dann kann das schon mal passieren. Google Maps sucht ja meistens mal den schnellsten oder den kürzesten Weg. Und dann kann es schon mal sein, dass der dann plötzlich sagt, hier fahren wir mit einem Camper mitten durch die Altstadt. Aber dann sieht man halt selber, meistens sind die Stadttore ja auch schon so klein, sage ich mal, dass man da gar nicht erst durchkommt. Aber da muss man schon ein bisschen vor Ort dann gucken, dass man jetzt nicht einfach blind da drauf losfährt und in diese Zonen reinrauscht. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat oder wenn man weiß, worauf man achten muss, wenn man weiß, worauf man oder wenn man weiß, auf welche Schilder man achten muss, dann passiert da eigentlich nicht viel. Und ja gut, Tempolimit in Italien auf der Autobahn ist immer angezeigt, 110 oder 130, schneller darf man eh nicht fahren. Blitzen tun sie ganz gerne in Italien, allerdings nicht so wie in Deutschland. Die machen viel mit, haben wir festgestellt, gerade auf den Autobahnen machen sie viel mit Radarmessung. Im Großen und Ganzen ist das eigentlich auch ganz, ganz unkompliziert und es ist da noch nie was Großes passiert. Gucken muss man öfter mal so ein bisschen zwischen oder nach Brücken oder Unterführungen. Gerade wenn man auch nach Google Maps fährt und nicht nach irgendeiner speziellen Software oder Navigationssoftware, dann steht man schon mal vor einer Brücke, die dann plötzlich nur noch 2,50 hoch ist oder so. Aber ja, man muss halt ein bisschen gucken.
Ja, Hirn einschalten kann ja nie schaden.
Ja, genau.
Ich habe noch was gefunden, was mir gar nicht so in Erinnerung ist, aber was zumindest der ADAC behauptet, nämlich dass rechts vor links im Kreisverkehr gilt, wenn das nicht anders beschildert ist. Was ja bei uns genau nicht so ist. Also das fand ich krass. Also man hat im Kreisverkehr wohl keinen Vorfahrt.
Okay.
Ich meine, wenn es anders beschildert ist, dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei uns stehen auch immer Vorfahrt achten Schilder bei der Einfahrt im Kreisverkehr. Dann ist es natürlich anders, logisch. Dann habe ich nochmal die Park, also wenn man parken will, da gibt es ja so Farbmarkierungen an den Bordsteinen.
Ja, genau.
Ich dachte, die ist vielleicht auch nochmal ganz relevant.
Glaube ich, gelb und blau. Und blau ist, glaube ich, jetzt sage ich es wahrscheinlich genau verkehrt rum, aber ich glaube, blau ist für alle offen sozusagen. Und gelb ist, glaube ich, nur für die Anwohner oder für die Einheimischen.
Das ist nicht das, was ich recherchiert habe. Also ich habe recherchiert, weiß ist kostenlos, also da darf jeder parken.
Ah, okay.
Blau ist gebührenpflichtig, also darf jeder parken, wenn er denn bezahlt. Und gelb bedeutet, das ist irgendwie reserviert, also quasi Parkverbot.
Okay, ja.
Und dann gibt es noch was, das trifft einen wahrscheinlich im Winter eher, aber auch wenn man Ganzjahresreifen hat. Also wir haben Ganzjahresreifen, und aber auch bei Winterreifen gilt das. Da muss der Geschwindigkeitsindex auf dem Reifen muss zum Fahrzeugschein passen. Und die Strafe dafür, wenn das nicht so ist, ist 400 Euro bis 1700 Euro. Also ist ja auch schon so ähnlich, wie du es mit der ZTL gesagt hast,
ja,
mit dieser Zone, recht happig. Ich habe da mal geguckt, also wahrscheinlich ist das bei allen modernen Reifen so, dass die bis 160 oder was zugelassen sind. Und dann passt das auch zu dem, was im Fahrzeugschein für den Reifen abgedruckt ist. Ne?
Ja.
Ansonsten Abblendlicht muss man außerorts anhaben und eine Warnweste für jeden Mitfahrenden. Das macht ja sowieso Sinn, unabhängig, ob das nun vorgeschrieben ist oder nicht. Macht eine Warnweste für jeden irgendwie Sinn. Und es gibt ja noch diese Besonderheit, wir haben dann ja einen Heckträger mit Fahrrädern drauf. Und sobald man sowas hat, muss man da eine Warntafel dran haben in Italien.
Genau, ja.
Da gibt es spezielle Warntafel, die so 50 mal 50 groß ist. Ne? Genau, die muss man dann dabei haben.
Ja, da gibt's, glaube ich, auch für Italien ganz spezielle und extra für Italien gibt's so eine Warntafel. Es gibt, glaube ich, für Spanien, die ist anders als die für Italien, habe ich mir mal irgendwie sagen lassen.
Und noch für diejenigen, die kleinere Kinder haben. Kindersitze sind vorgeschrieben bis 12. Das ist ja, also bis 12 Jahre, nicht bis 12 Zentimeter. Oder wenn man kleiner als 1,50 Meter ist oder und, weiß ich nicht, ob jetzt, ich denke mal, irgendwann darf man auch ohne Kindersitz fahren. Ja, also das sind auch die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Und die Umweltzonen, vielleicht da noch, weil du es schon angerissen hast, mir ist aufgefallen, also Städte, die jetzt vielleicht nicht direkt in der Toskana liegen, aber so auf dem Weg, weil man vielleicht vorbeikommt. Bologna hat eine Umweltzone und man darf nur mit Euro 5 oder besser quasi hineinfahren. Und Mailand, das ja auch auf dem Weg liegt sozusagen, da gibt es auch mehrere Umweltzonen. Area B und Area C. Und B ist auch ein Großteil der Innenstadt. Und da darf man montags bis Freitag 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr eigentlich nicht rein. Es gibt eine Kameraüberwachung, so wie du das auch gesagt hast. Das gilt dann für, man darf nicht mit einem Diesel rein, der schlechter als Euro 6 ist. Und das könnte ja schon den einen oder anderen auch hier treffen. Denn Euro 6 ist ja jetzt die aktuelle Schadstoffklasse. Und in der Lombardei haben wohl 570 Gemeinden, also ein Drittel, Fahrverbote gebaut. Also das ist dann irgendwie auch irgendwie beschildert und so. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht einfach reinfährt, weil das dann am Ende auch teuer wird. Ja. Da gibt es ja diese Green Zones App, die wir auch immer gerne an der Stelle empfehlen, wo man das dann auch nachgucken kann, weil solche Informationen, die ändern sich natürlich permanent und das, was gestern noch erlaubt war, ist dann ja auch schon heute vielleicht verboten. Genau. Jetzt gibt es in Italien ja öfter auch schon mal Unwetter. Gerade auch im letzten Jahr gab es da auch in der Toskana schwere Unwetter im November, glaube ich. Habt ihr da irgendwas vorbereitet für euch?
Ja, wir halten es eigentlich immer so, dass wir uns, bevor wir losfahren, nach dem Wetter informieren vor Ort oder für die Region, wo wir hinwollen. Und natürlich gucken wir immer, dass wir dahin fahren, wo kein Unwetter angesagt ist, dass wir da einen großen Bogen drum machen. Ab und zu lässt es sich leider nicht vermeiden, dann kommt man schon mal in so ein Unwettergebiet rein oder man hat da viel mit Regen zu tun oder Gewitter oder Überschwemmung in der Toskana. Aber ja, grundsätzlich machen wir es so, dass wir halt gucken, wo es gerade nicht regnet oder wo halt kein Unwetter vorhergesagt ist und dass wir dann da halt einen großen Bogen drum machen.
Ich hatte gedacht, naja, vielleicht haben die ja so ähnlich wie wir mit Nina und Katwan und wie sie alle heißen, so eine Warn-App oder sowas. Das scheinen die so in dem Sinne nicht zu haben. Es gibt diese italienische Wetter-App, Il Meteo heißt die.
Ja, genau, die nutzen wir auch.
Was ja wahrscheinlich das Wetter hat, genau, ja. Die dann ja wohl auch solche Wetterwarnungen anzeigt. Und die haben, wie wir haben ja so ein System, was unabhängig von der App auch über den Mobilfunk diese Informationen ausschreut. Da gibt es ja immer diesen Warntag in Deutschland. Sowas haben die auch. Ähnlich wie bei uns DE-Alert. Das DE-Alert heißt das dort IT-Alert. Allerdings sind da nur bestimmte, ich sag mal, Katastrophen erfasst, nämlich Nuklearunfälle, Vulkanausbrüche und noch irgendwas, aber eben nicht das Wetter. Also zumindest, was ich recherchiert habe, gibt es da keine Wetterwarnungen drüber. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen. Aber Mobilfunk ist ja vielleicht auch ein gutes Stichwort. Nutzt ihr einfach das Datenvolumen, was ihr aus Deutschland mitbringt für euren Online-Konsum oder wie macht ihr es?
Ja, genau so machen wir es.
Ja, bei den Unlimited-Sachen gibt es ja oft inzwischen so eine Fair-Use-Policy. In meinem O2-Vertrag wirkt die auch, sodass ich sag mal, grob in Gigabyte das habe, was ich im Monat an Kosten habe. So über den Daumen passt das. Das ändert sich jedes Jahr. Was aber bedeutet, dass es für uns zu fünft mit eher Jugendlichen unterwegs eher nicht reicht, was du wahrscheinlich gut nachvollziehen kannst. Und ich habe mal geguckt, was ist denn da so gibt. Und unsere Freunde von Camperstyle, also vom Camperstyle-Podcast, die haben ja auch einen guten Blog und das verlinke ich natürlich. Die haben das recherchiert, welche Prepaid-Karten man in Italien, welches gibt, welche Netze es gibt und wie man das am besten machen kann. Und zum Beispiel gibt es 200 Gigabyte für 35 Euro. was sich dann auch automatisch wieder deaktiviert, wo dann also nicht irgendwie man aus Versehen für ein ganzes Jahr lang einen Vertrag hat oder so.
Ja, okay. Also was mir zum Thema Mobilfunk gerade noch einfällt, ist vielleicht für Leute, die durch die Schweiz anreisen, gerade wenn die O2-Kunde sind, weiß man vielleicht, dass die Schweiz ja nicht zum EU-Roaming dazugehört. Und wenn man dann sich schön mit Google Maps durch die Schweiz navigieren lässt, sind es zwar vielleicht nur ein paar Megabyte, aber kann durchaus schon mal dann die Rechnung um 20 oder 30 Euro nach oben treiben, weil die Schweiz dann da sehr teuer ist.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Wir werden wahrscheinlich durch die Schweiz fahren. Da müssen wir dann auf jeden Fall darauf achten, alle Sachen vorher so einzustellen, dass es möglichst keine 30 Euro pro Gerät kostet. Genau.
Ja, genau.
Ja, Mensch, ich habe auf meiner Vorbereitung nichts mehr drauf. Hast du noch was ich vielleicht vergessen habe zur Toskana?
Aber man kann sicherlich jetzt noch einen halben Tag weiter über die Toskana philosophieren und erzählen, wie schön es da ist. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir alles ziemlich, ziemlich gut angerissen. Ja, letztendlich muss eh jeder gucken, welche Ecken er für sich da am schönsten findet und wo er gern hin möchte. Aber wenn man jetzt solche Sachen wie Florenz und Siena und Lucca und San Gimignano und Pisa und das Val d'Orcia auf der Liste hat, dann ist man eigentlich schon... hat man die Toskana schon mal ganz gut erlebt, würde ich sagen. Hat man von allem etwas, man hat das Meer gehabt, man hat die Hügel gehabt, man hat die Zypressenalleen gehabt. Also, ja, denk mal, wir waren ganz gut dabei.
Wenn man mehr von euren Reisen sehen möchte, da gibt es, glaube ich, eine gute und einfache Chance, ne, wenn man denn dieses Internet benutzen möchte.
Oh ja, das ist lieb, dass du es ansprichst. Wir haben natürlich einen eigenen Instagram-Account. Der nennt sich Wenn nicht jetzt, wann dann? Und hat die Besonderheit, dass wir das Van nicht als W-E-N geschrieben haben, sondern als V-A-N in Anlehnung an Van, Vanlife. Und haben das immer durch einen Punkt noch abgekürzt. Also Van-Punkt, Nicht-Punkt, Jetzt-Punkt, Van-Punkt, dann. Findet man eigentlich auf Insta ganz, ganz einfach. Und da haben wir uns angewöhnt, dass wir wirklich von jedem Stellplatz, von jedem Campingplatz, wo wir sind, wo wir Halt machen, ein paar Bilder reinstellen, ein bisschen was erklären dazu, wo der Platz ist, wie der Platz ist, was er kostet, was man in der Umgebung machen kann. Und ja, dieser Kanal, der weiß ich gar nicht, den gibt es jetzt, glaube ich, seit, lass mich lügen, 2 Jahren oder so. Und ja, wir haben jetzt an die 200 Beiträge mittlerweile drin. Ja. Das wäre schön, wenn der eine oder andere da vielleicht vorbeischaut und uns folgt und ein bisschen liked und ja, wie das halt so üblich ist.
Ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Nachschlagewerk sozusagen, wenn man da mal ein paar schöne Plätze finden will. Das ist auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen. Ja Mensch, dann herzlichen Dank für deine Zeit und deine tolle Erklärung.
Ja, ich danke für die Einladung in diesem Podcast. Hat mich sehr gefreut.
Ja, sehr, sehr gern. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viele weitere tolle Reisen und natürlich stets eine Handvoll Dukaten in der Reisekasse.
Ja, vielen Dank dafür und wie gesagt, danke für die Einladung und euch auch viel Spaß auf eurer nächsten Tour in die Toskana. Gute Reise, gute Fahrt und ich bin gespannt auf eure Berichte und eure Eindrücke.
Ja, danke, mach's gut, tschüss.
Jo, ciao.
Das war der Abgefahren-Podcast. Mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.